Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Und ich begrüße diesmal ganz herzlich Gabriele Gysi. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe es mit jemandem zu tun, der kommt aus einer redenden Familie. Das hast du selber gesagt.
Jawohl,
das ist eine redende Familie. Also reden wir miteinander. Wer gehört noch zur Familie?
Mein Vater, meine Mutter, die sind natürlich die Redner, von denen wir Kinder gelernt haben.
Ja, es gibt musizierende Familien.
Genau, es gibt musizierende Familien, malende Familien. Das sieht man ja an Holbein, dem Ersten, dem Zweiten.
Kranach.
An Bellini. Kranach, an der Bach-Familie.
Das sind die Musizierenden.
Ja, weil sich die Fähigkeiten ja doch auch weiterreichen. Und ich meine, abgesehen von der sozialen Sicherheit, die die Rechtspraxen oder Arztpraxen der Eltern den Kindern vermitteln, haben sie ja trotzdem auch einfach ein bestimmtes Interesse gelenkt.
Bei Schriftstellern ist es selten, da fällt mir nur Alexander Dumas ein.
Genau.
Aber ansonsten ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass die Kinder sowas machen wie die Eltern.
Ich meine, wir haben schon versucht, ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber so ganz richtig ist es nicht gelungen.
Und es gibt auch einen Bruder, Gysi.
Ja, es gibt einen Bruder, der ist Anwalt geworden. Meine beiden Eltern haben ja Nationalökonomie studiert in Berlin. Die durften dann ihren Doktor allerdings nicht mehr machen wegen jüdischer Verwandtschaft. Aber sie haben in Berlin beide das Gleiche studiert und sich auch an der Humboldt-Uni kennengelernt.
So, also willkommen, liebe Rednerin, denn du empfiehlst dich selber auch in deinem Buch als Trauerrednerin oder als Grabrednerin.
Ja, das,
zur Beerdigung der DDR.
Das stimmt.
So verstehe ich dein Buch.
Ja, ist ja auch so. In gewisser Weise rufe ich auf zur Beerdigung in dem Sinne, dass man sich vergewissert, wen man beerdigt und woher man kommt. Und da müssen wir natürlich spätestens beginnen beim Zweiten Weltkrieg und der totalen Kapitulation und den Besatzungsmächten, die dann die Geschicke Deutschlands in verschiedene Richtungen gelenkt haben und die beiden deutschen Staaten, die ohne einander nicht denkbar sind.
Ja, ich will noch kurz sagen, wie das Buch heißt. Es heißt Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden.
Ja.
Und es gibt einen Untertitel, der heißt Gibt es noch eine deutsche Frage? Und dieser Untertitel ist sehr verräterisch. Man kann sich nämlich fragen, gibt es in dem Buch eine Frage, die nicht gestellt wird? Also das Buch ist voller Fragen, ja. Fragen über Fragen. Es fängt sogar an mit der Frage, warum ist die Banane krumm? Aber es gibt lauter Fragen, die ernst gemeint sind. Können wir glauben, was wir glauben? Und die deutsche Frage, die ist eben nicht beantwortet.
Keineswegs ist sie beantwortet.
Und warum ist sie nicht beantwortet? Weil wir die DDR nicht richtig verarbeitet haben und nicht beerdigt haben.
Und damit auch die Bundesrepublik nicht wirklich begriffen haben. Das ist bis heute ein riesiges Problem. Und es werden dann Illusionen und Träume geschildert als Wahrheiten, auf denen im Grunde Schlachten um Ressourcen und Hoheiten geschlagen werden. Und das ist natürlich insofern ein Problem, dass niemals Ruhe einkehren kann.
Ja.
Niemals.
Ja, und wann kehrt Ruhe ein, wenn es ein stilles Grab gibt? Und das stille Grab gibt es eben nicht. Und dieses Beispiel von dem stillen Grab wird in dem Buch am Beispiel von Antigone aufbereitet. Kein Wunder, du kommst ja aus dem Theater.
Ja.
Da stellt sich die Frage, wenn eine Beerdigung nicht stattfindet, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas zutiefst Menschliches, dann fehlt etwas, was dem Menschen auch eine Würde gibt. Denn das ist gerade der Konflikt in diesem Antigone-Drama, dass es ein Recht gibt, ein Naturrecht, ein Menschenrecht, dass man Menschen beerdigt. Und der Konflikt in dem Drama Antigone besteht darin, dass ein weltlicher Herrscher sich dagegen stellt.
Genau. Und der bestimmt, was ehrenvoll beerdigt werden darf und wer nicht. Und dagegen tritt Antigone auf. Und ich habe versucht zu verstehen, warum. Weil es ist nicht so einfach, dass einem sofort einfällt, es ist so, weil ja mittlerweile nichts mehr so ist, wie es ist. In unseren Gedanken wenigstens, in den modernen Interpretationen, die sich alle 5 Minuten ändern. Und da dachte ich, es gibt etwas, was sich da verbirgt, was ich wunderbar finde, dass nämlich im Tod alle gleich sind. So wie alle gleich geboren werden, sind alle im Tod gleich. Und als Gleiche verdienen sie einen gleichen Übergang in die Götterwelt.
Das ist eigentlich auch ein religiöser Gedanke.
Ist es oder findet sich in der Religion wieder? Aber es gibt ja viele alte Religionen, deren Weisheit wir einfach nicht kapieren.
Was ist denn nun das, was wir an der DDR, wenn wir sie beerdigen, schätzen sollen?
Es gibt zwei Momente. Dass man die Katastrophe nicht vergisst, aus der beide deutsche Staaten hervorgegangen sind. Und die Katastrophe ist größer und mächtiger, als Nazi als Beschimpfung in die Welt zu setzen. Das ist albern. Das wird der Katastrophe nicht gerecht. Aber dem Aufbauwillen und den Wünschen, Leben neu zu setzen, wird gar nichts mehr gerecht. Also der Wunsch der DDR in Bezug auf die deutsche Kultur, friedensstiftend im Sinne von Kant zu sein, das muss einfach gewürdigt werden. Da habe ich wirklich nach längerem Nachdenken ungemein schätzen gelernt, die sowjetische Besatzungsmacht, die mit einem solchen Vertrauen in die deutsche Kultur agiert hat.
Jetzt kommen wir so langsam zum Thema und jetzt verstehen wir auch, warum man dir so DDR-Nostalgie vorwirft und so eine Verklärung der DDR, die man wie als Diktatur verurteilen soll. Aber erzähl uns mal, wer Tulpa
also
noch ist.
Also ich finde, die Begriffe treffen heute gar nicht mehr. Also Autokratie, Demokratie, Diktatur sind Begriffe, die du fast vergessen kannst, wenn du sie nicht anfüllst mit wirklichen Vorstellungen und realen Bezügen.
Und mit echtem Lebenslauf. Und du hast ja einen echten Lebenslauf in der DDR gehabt.
Ja, natürlich. Und nicht nur ich, 17 Millionen. Und es ist auch egal, wenn dieser Lebenslauf im Verlassen endet, aber es ist ein Lebenslauf. Und in der DDR wurde die Kultur eben hochgeschätzt und der Initiator dieses Hochschätzens war die sowjetische Besatzungsmacht. Und das unterscheidet sie sehr wohl von der US-amerikanischen Besatzungsmacht, die nämlich die deutsche Kultur überschreibt. Das hast du in diesen unglaublichen Anglizismen, die Menschen daran hindern, in der deutschen Sprache wirklich zu denken. Ja. Und das ist ein trauriger Vorgang, der leider nach der deutschen Vereinigung sich in eine negative Richtung zur Abschaffung der deutschen Kultur fortgesetzt hat. Und dort hat die sowjetische Besatzungsmacht Großes geleistet, den Menschen ein Vertrauen in die eigene Kultur nicht nur zu gönnen, sondern auch zu fordern. Und der zweite Punkt, dann bin ich schon fertig, ist, dass es einen wirklichen Wunsch um eine gerechtere Welt gab. Dass diese Utopie nicht eingelöst werden konnte, das ist ja, finde ich, selbstredend und selbstverständlich. Ja, ja. Aber dass es als eine Vorstellung, die bestimmend war und an der Realität gemessen werden konnte, das gehört eben zu der Geschichte dazu. Und das sind zum Beispiel zwei Momente, die die DDR hervorheben. Und wie die dann tatsächlich umgesetzt wurden, da gibt es verschiedenste Formen. Nur so ein einfaches kleines Beispiel zu sagen, ich sage immer, die Freiheit, die in der DDR bestand, alleine durch den Rechtsabbiegerpfeil, wo den Menschen zugebilligt wurde, alleine nach rechts und links zu gucken, von der kann man ja heute nur träumen. Also heute gibt es ja nicht nur betreutes Fahren, betreutes Denken. Heute wird den Menschen ja gar nichts mehr selbstständig zugetraut.
Ich will zunächst zustimmen. Du hast von der deutschen Sprache gesprochen, die überformt wird durch das Englische. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, wir reden inzwischen in Deutschland eine Art Pidgin-Englisch.
Ja. Ja, so
und wir
es.
Haben unsere deutsche Sprache aus mehreren Gründen verlassen. Aber ich wollte dann doch zurückkommen auf dieses Stichwort Tulpanow, das ich vorhin erwähnt habe.
Ja.
Er spielt eine große Rolle.
Ja, er spielt insofern eine Rolle, als er als verantwortlicher Offizier für die kulturelle Wirkung der Sowjetarmee in Deutschland, also in Ostdeutschland, gewirkt hat. Und dieser Offizier, Oberst war der, glaube ich, zu der Zeit, später wurde er General, der hat in Moskau 100 Germanisten rekrutiert für die Armee, die ausgezeichnet Deutsch sprachen und Kenner der deutschen Kultur waren. Auch er war Germanist und liebte die deutsche Kultur über alles. Und diese Offiziere gingen sozusagen als Verantwortliche zum Verständnis der besiegten Deutschen in dieses Deutschland, in das zerstörte Deutschland, durch das zerstörte Russland, durch das zerstörte Polen, gingen diese Männer und Frauen, um den Deutschen ihre Würde und ihre Kultur wiederzugeben. Und wer das nicht achtet, der versteht die Welt nicht. Ich habe immer gestaunt, dass in dieser deutschen Theaterlandschaft die sowjetische Besatzungsarmee sich nicht verkneifen konnte, in tiefer Liebe zur deutschen Kultur noch welche hinzuzugründen. In der Annahme, dass wir Deutschen alle kulturbesessen sind. Ja.
Tja, in der Annahme. Gut, es gibt in deinem Buch viele Fragezeichen. Ich will jetzt auch mal ein Fragezeichen anbringen meinerseits. Zunächst mal muss ich dir recht geben. Das, was die Sowjetunion geleistet hat, war verbunden mit einem Verständnis und mit einer Liebe für die deutsche Kultur, die eine große Tradition hat übrigens.
Na sicher,
Die hat eine lange Tradition. Ja. Es waren viele russische Schriftsteller in Deutschland, von Puschkin angefangen bis Tschechow. Es gibt also eine besondere Linie. Gerade zwischen Deutschland und Russland, die in der Kultur sich ausgetobt hat. Demgegenüber standen jetzt die Amerikaner mit ihrem Re-Education Program und haben auch versucht, den Deutschen, den Westdeutschen, Walt Whitman nahezubringen und Literatur aus Amerika. Und man kann sagen, so gesehen hatten die einen anderen Spirit und hatten auch nicht so viel Erfolg mit Walt Whitman. Und sie hatten nicht diese Begeisterung für die deutsche Kultur wie von der russischen Seite. Dennoch haben die Amerikaner den Kulturkampf gewonnen. Und zwar nicht durch Walt Whitman, sondern durch Elvis Presley.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Ja, so ist es. Ja. Elvis Presley, der sowohl als Soldat in Deutschland war, wie als Künstler, der die deutsche Jugend begeistern konnte. Und das konnte er natürlich nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR. Und das ist das, was ich besonders einklage, dass wir nicht in der Lage sind, die beiden deutschen Staaten in Bezug aufeinander zu sehen und deshalb weder die Probleme noch die Leistung wirklich würdigen können, und zwar in beiden Deutschlands, und zwar auch von den US-Amerikanern bzw. ihrer Besatzungsmacht. Natürlich ist Elvis Presley und seine Anlehnung an den Jazz und an die schwarze Kultur etwas, was auch eine Berechtigung hat, Begeisterung auszulösen. Aber dann muss man wissen, bei wem, und man muss erfahren, woher man selbst kommt. Und wenn das verwehrt ist, dann verfällt Kultur auch in einen reinen Hierarchisierungsapparat.
Naja, Hierarchisierungsapparat, der ist so unfair. Das ist eine Konkurrenz zwischen Ungleichen.
Genau. Und zum Beispiel jetzt, finde ich, kann man es ganz deutlich sehen am Gendern. Der Versuch des Genderns und es durchzupeitschen ist nichts anderes in meinen Augen, als letztendlich eine privilegierte Gruppe, die richtig spricht. Ja. zu erzeugen, der dann durch das richtige Sprechen Führungspositionen zugebilligt werden müssen. Was für Zerstörungskraft darin liegt, will ich jetzt gar nicht weiter benennen. Aber es ist so, dass es eine soziale Aussortierung zur Folge hat. Und das nimmt der Sprache jede Lebendigkeit, weil sie nämlich die Sprache die Möglichkeit bietet, tatsächlich demokratisch zu sein und etwas aufzugreifen und umzusetzen. Und das sind Weisungen, die durchgesetzt werden, so wie die Aristokratie Französisch gesprochen hat. Mhm. Nur Französisch ist eine wunderbare Sprache.
Gendern ist eine mickrige, schlechte und unbeholfene,
widerliche Form der gedanklichen Betreuung.
Mhm. Hier merkt man tatsächlich, dass ich mit jemandem spreche, der aus einer redenden Familie stammt und der die Bedeutung der Sprache, die Bedeutung des gesprochenen Wortes erlebt hat in einem aus deiner Sicht aufblühenden DDR-Kulturstaat. Auch Hans Meyer übrigens, ja, hat gesagt, in den 50er Jahren, noch in den 50er Jahren, war die DDR bei Intellektuellen die bessere Adresse.
Natürlich.
Ja. Mhm. Aber wurde diese Kultur nicht auch sehr stark beschnitten?
Ja, selbstverständlich.
Also nicht nur übertönt von Elvis und dem ganzen westlichen Pop und Kommerz, sondern auch in der Eigenentwicklung behindert.
Ja gut, natürlich ist es so. Und diese Auseinandersetzungen sind ja in meiner Generation in der DDR geführt worden, wie in der Bundesrepublik durch die sogenannten 68er. Da wurde die Kultur sogar zum Kampffeld in der DDR. Also so ein Stück von Peter Hacks wie Sorgen und die Macht wurde dann nicht verstanden als etwas, was das lebendige Kulturleben in die DDR trägt, durch die Regierung. Das konnten die nicht kapieren. Da war die Angst und der Angriff und der Kampf ums Überleben zu groß, als dass sie die Fähigkeit besaßen, Spielräume in der Richtung zu lassen. Und natürlich waren die jungen Leute, also auch ich natürlich, der Ansicht, dass die total blöd sind und das nicht richtig verstehen. Das ist auch das Recht der Jugend, nur es ist eben so einfach nicht und auch nicht richtig.
Ich will noch ein anderes Spielfeld aufzeigen, einen anderen Tummelplatz für kulturellen Austausch. Und das ist das Lied. Und zwar gab es ja in der DDR auch immer das Festival des politischen Liedes. Mhm. Und da gab es Folgendes zu beobachten. Die Stars des internationalen politischen Liedes, die gingen in die DDR. Harry Belafonte ging zuerst in die DDR. Ja, Pizziger ist in der DDR aufgetreten. Mhm. Maria Faranturi, Sergio Ortega, Mikis Theodorakis. Also die großen Namen, die tummelten sich in der DDR. Aber da war nicht die russische Stimme dabei.
Nee, das ist interessant. Das fand ich immer interessant und das gilt sogar auch für mich selbst. Die russische Sprache durch die andere Schrift ist natürlich ein Stück weiter weg.
Aber und kann man über das Griechische auch sagen?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Also Alla Pugatschowa zum Beispiel, an den Namen erinnere ich mich noch, war eine Sängerin, die auch auftrat, aber ich weiß jetzt nicht in welchem Rahmen. Woran das jetzt liegt, weiß ich gar nicht, ob sozusagen die russische Seite mehr mit sich selbst beschäftigt war. Sie haben der DDR ja auch diesen anderen Bezug zugebilligt. Es ist langsam, also aus meiner Beobachtung heraus, ein Austausch gewachsen. Es gibt sehr viele Menschen, die dort studiert haben, vor allen Dingen technische Berufe, keine ideologischen, sondern technische. Und ja, das, glaube ich, hängt auch damit zusammen, weil wir hier in Deutschland die russische technische Entwicklung total unterschätzen. Mhm. Also ich habe so eine Fahrt über die Wolga gemacht. Das möchte ich hier gern mal sehen, was die an Qualität, an Brücken, an Schleusen, wie sie mit dem Wasser umgehen, ohne Überschwemmungen zu erzeugen. Also es ist wunderbar, wie sie dieses Land erschlossen haben.
Naja, das dachte man auch noch Anfang der 50er Jahre. Es gab ja den Sputnik.
Genau.
Also man hatte der Sowjetunion durchaus zugetraut, dass sie technisch möglicherweise sogar wenigstens kurzzeitig vorne liegt in diesem Wettkampf. Also wir stellen uns jetzt mal so eine Wettkampfsituation vor. Wir haben Osten und den Westen. Das ist ein ganz unfairer Konkurrenzkampf. Gerade in Bezug auf Deutschland, da hat man sozusagen einen großen und einen kleinen, der eine der Reparationszahlungen zu leisten hat und der andere der Geschenke kriegt. Und die müssen sich dann vergleichen lassen und zu sagen, wer sieht denn jetzt besser aus und wer kann sich mehr leisten und bei wem ist das Leben luxuriöser und schöner und angenehmer. Gut, das ist aber nur Konkurrenz auf einem Sektor. Es gab auch noch Konkurrenz auf anderen Sektoren. Wir haben schon die Kultur angesprochen. Jetzt haben wir die Technik erwähnt. Man hat das Gefühl, die DDR spielt technisch immerhin in einer akzeptablen Liga. Später hat sich das aber allerdings verschlechtert.
Ich glaube, es gab immer einen Vorteil, den die Entwicklung in der DDR hatten. Sie waren nicht so profitorientiert und mussten nicht so schnell abgerechnet werden. Und dadurch gab es dann Entscheidungen, die eine längere Tragfähigkeit hatten. Und die haben sich mitunter auch positiv ausgewirkt auf Forschung und Wissenschaft.
Dass es keine Profitorientierung gab, ist ein wichtiger Punkt. Und der ist vorhin schon angeklungen, als du von der Bedeutung der Gerechtigkeit gesprochen hast. Man hatte das Gefühl, in der DDR wird ein anderes Wirtschafts- und Sozialsystem aufgebaut, das nicht an Profit orientiert ist, sondern an Gerechtigkeit orientiert ist.
Der Versuch zumindest war ganz sicher so.
Und wenn man jetzt diese beiden nochmal in Konkurrenz zueinander sieht, ich habe das vorhin ja schon gesagt, da sind die beiden in Konkurrenz zueinander, Sozialismus, Kapitalismus, Ost und West, dann hat Günther Anders gesagt, dass allein der Gedanke, dass man Sozialismus in Konkurrenz sieht, bereits eine Niederlage des Sozialismus darstellt, weil der Sozialismus gar nicht auf Konkurrenz angelegt ist. Das ist ja gar nicht so gedacht. Die sind ja eben nicht so, dass sie besser sein wollen, sondern dass sie gerecht sein wollen und auf Zusammenarbeit setzen.
Ja, und das finde ich so interessant, weil es kommt auf uns zu, als westliche Menschen und Gesellschaften an allen Punkten. Wir verstehen Gesellschaften mit anderen Bezugspunkten nicht. Und mittlerweile verstehen wir nicht mal mehr Gesellschaften, die sich als eine nationale Gruppe verstehen.
Ich wollte nur noch kurz erwähnen, dieser berühmte Spruch, überholen ohne einzuholen, ist gar nicht mal so dumm, wie er zunächst mal klingt.
Ja, klar.
Weil das ist diese Vorstellung, die dahinter steckt, ja. Dass der Sozialismus ein System ist, das jenseits des Konkurrenzmodells steht.
Genau. Ja, und das ist ja eine wirklich schöne Vorstellung. Und was ich so unmöglich finde, zum Beispiel in heutigen Beschreibungen, ist, dass ich die DDR als Organismus nehme, sie an der Utopie messe und sage, sie haben verloren.
Hat nicht funktioniert,
ja. Ja, hat nicht funktioniert. Das kann man gar nicht wissen und ist auch gar kein Bemessungsgrund. Während ich die Bundesrepublik Deutschland nehme und sage, na, es war doch viel besser als vorher. Gut, ist noch nicht alles in Ordnung. Also die messe ich dann immer meinetwegen am Nationalsozialismus und erkläre, dass jetzt die Freiheit aber größer ist. Aber worin die Freiheiten bestehen, was tatsächlich passiert, wird gar nicht angeguckt. Und diese Bemessungsgrundlage einmal an Vergangenem und einmal an einer Utopie für zwei staatliche Organismen ist an und für sich schon bekloppt.
Ja, das ist wirklich ein sehr guter Gedanke. Was wäre denn die Utopie des Westens gewesen?
Naja, die Utopie des Westens war die Freiheit.
Okay, aber wenn wir das als Maßstab nehmen, dann müssen wir sagen, wir haben eine Entwicklung, die zu weniger Freiheit geführt hat.
Genau, so ist es. So ist es dann.
Dann haben wir unsere utopischen Ziele auch nicht erreicht im Westen.
Genau, genau. Und statt sozusagen in diesem Vereinigungsprozess zu denken, woher die Differenzen kommen und was man aus den verschiedenen Differenzen lernen kann und was bewahrungswürdig ist und was nicht. Stattdessen wird der eine Teil vernichtet und der andere Teil in die Illusion seiner selbst getrieben, was auch eine Form der Vernichtung ist.
Ja, einen Konkurrenzwettkampf oder einen Vergleich gab es auch in moralischen Fragen. Also ich sage mal, die DDR fühlte sich moralisch überlegen. Sie hatten vielleicht hier und da mit Einschränkungen im alltäglichen Leben zu tun, aber sie konnten sich fühlen, als wären sie die moralisch Besseren, weil sie für den Weltfrieden arbeiteten.
Ja, nur das entspricht eben nicht dem realen Selbstverständnis in der DDR, weil diese Überlegenheit, die ist eine Verpackung, also die ist sozusagen drüber gelegt. Im Grunde haben die Leute diese Art, das habe ich versucht auch in dem Buch zu erklären, des Bezugs auf den Weltfrieden mit großem Witz ausgehalten. So muss man sagen. Und nicht, genau nicht in Bezug auf die eigene Überlegenheit. Darum ging es auch gar nicht. Also ich kenne wirklich niemanden in der DDR, der in dem Sinne sich überlegen fühlte oder fühlen wollte. Darum ging es ja gar nicht, weil es ja darum geht, dass es allen gut geht. Also da kannst du ja nicht überlegen sein, nur weil es dir zufällig besser geht.
Ja, ich habe das wirklich aus deinem Buch so rausgelesen und habe das vielleicht ein bisschen anders interpretiert oder habe meine Gedanken etwas zu weit spazieren geführt. Ich habe mir das nämlich so vorgestellt, das habe ich mir angestrichen in dem Buch, dass aus der Einschränkung im Alltäglichen heraus wie eine notwendige oder gar nicht zufällige Ergänzung dieses Übergroße entstanden ist. Also eine Mischung aus Ohnmacht und Größenwahn. Dass ein Ohnmachtsgefühl verarbeitet wird durch ein Gefühl von Größenwahn.
Also das ist interessant, weil es ist die westdeutsche Interpretation.
Ja, natürlich.
Und zwar wirklich, weil ich versuche genau das andere zu sagen. Ich versuche zu sagen, dass sozusagen durch diese Grenze der Systeme etwas Übergeordnetes auf die Leute zukam und die Leute dann in ihrem Alltag mit diesem Übergeordneten fertig werden mussten und deshalb einen ganz besonderen Witz an den Tag gelegt haben, nämlich ständig das Übergeordnete runterzubrechen auf die Realität. Und das ist ja auch das, was wir jetzt erleben. Die Ostdeutschen nehmen eine andere Realität wahr. Und ich kann immer wieder nur das Beispiel bringen des Jugoslawienkriegs und der Bombardierung Serbiens, wo die gleiche Anzahl an Personen prozentual gesehen in Ostdeutschland gegen die Bombardierung war, wie sie im Westen für die Bombardierung war. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie kommt das? Und dann habe ich mal gedacht, ja, weil die Ostdeutschen sich vorstellen, wie einem die Bomben auf den Kopf fallen, also in Identifikation der Ohnmacht mit dem Weltgeschehen und sagen, nein, das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Und die Westdeutschen stellen sich vor, in Identifikation mit der Macht, wo sie die Bombe hinwerfen, selbstverständlich, um Gutes zu tun. Und das führt heute angesichts der Bombardierung des Irans zu einem Wahnsinn in den Köpfen. Man kann keinen Frieden erbomben. Also ich kann da kein einziges entschuldigendes Wort für finden. Und es ist auch ein tiefes Nichtverständnis dessen, was im Iran tatsächlich passiert, weil wir ihn bereist haben, kann ich so ein bisschen beschreiben. Und die hier ansässigen, mittelständischen, hübschen Töchter, die ihre Karrieren hier machen, in der Abgrenzung zu dem realen Iran, ist einfach nur eine Frechheit und unerhört.
Vorhin fiel das Stichwort Opfer. Das kommt in deinem Buch auch prominent vor. Das ist eines der Sachen, die ich mir angestrichen habe aus dem Buch, was mir gefallen hat. Da heißt es zwar, dass es die Frauen sind, die als ewige Opfer definiert werden, aber ganz wichtig ist, wenn man jemanden als ewiges Opfer definiert, und du sagtest ja auch vorhin, die Ossis haben sich eher mit dieser Opferseite identifiziert. Wer sich ständig mit dem Opfer identifiziert und wer ständig das ewige Opfer definiert, der verlangt auch Opfergaben.
Ja, klar.
Das hast du geschrieben als Charakterisierung der Situation im Westen.
Ja, so ist es ja auch. Und die Frauen nehmen das für sich in Anspruch. Und du hast heute lauter wohlverdienende Damen.
Nicht nur die Frauen, auch das Klima nimmt es für sich in Anspruch.
Ja, natürlich. Ja. Alle. Wir lieben Opfer. Aber die definieren wir selber. Und wenn wir wollen, sind wir Opfer. Und wenn wir nicht wollen, dann sind wir eben Herrscher. Aber das Schlimme an dieser Opferkultur ist ja auch, dass sie Herrschaft involviert, weil Opfer verlangen Gaben und die Gaben müssen von Herrschern gegeben werden. Das ist der Gedanke dahinter.
Und aufgemerkt habe ich auch bei dem Stichwort Humor. Da habe ich mir auch ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht.
Ja?
Ja, weil, was ich vorhin gesagt habe mit dem Weltfrieden. Und der Weltfrieden war so ein ständig im Mund oder auf den Flaggen geführtes, ja überhaupt diese ganzen Flaggen, diese Propaganda mit den Fahnen und mit den großen Worten. Das war schon sehr groß. Man sprach auch in der DDR auffällig gerne vom Weltniveau. Ja? Weltniveau. Was wollen die denn im Weltniveau? Oder wenn man sich beklagte über die Schikanen an der Grenze, dann sagten die, ja, das wäre im Weltmaßstab so üblich. Im Ernst, das habe ich mir so sagen lassen. Ja? Immer streben nach dem Weltniveau. Also ich weiß nicht, ob das wirklich mit Humor begangen wurde.
Doch. Ich kenne einfach niemanden, der diese Art von Weltniveau anders als ironisch gebraucht hat. Einfach wirklich überhaupt
niemanden.
Ich kenne
ein Lied, da kommt es drin vor. Immer streben nach dem Weltniveau.
Ja, na, das ist doch schon an und für sich ironisch. Du musst doch nicht glauben, dass irgendjemand die Zeitschrift der Volksarmee gelesen hat und gedacht hat, oh, das ist aber schön. Du hattest in der DDR, und zwar generell durch alle Schichten, hattest du einen großen regierungskritischen Ansatz. Den kennen die Menschen in der Bundesrepublik gar nicht. Dieses permanente Lachen über die eigene Situation, deren Einschränkung ja jeder als Einschränkung wahrgenommen hat. Und das beim Weltniveau wurde natürlich zur Kenntnis genommen. Und ich musste wirklich oft lachen im Alltag, ja. Also meinetwegen, ich wollte mal Suppengrün kaufen, ja. Und dann sagt die Verkäuferin zu mir, allen Ernstes,
Haben wir nicht.
Irgendwann im Juni haben wir nicht. Es gibt kein Suppengrün. Und ich sage, Entschuldigung, das tut mir leid, dass ich das verlangt habe. Dann sagt die Dame hinter mir, ja, Sie können doch kein Suppengrün verlangen. Dann haben wir uns bestimmt zu 5, 10 Minuten damit vergnügt, wie unmöglich das ist, Suppengrün zu verlangen, was die größte Selbstverständlichkeit der Welt ist. Also ein westdeutscher Zuhörer wiederum sagt, oh, die unterhalten sich über das Suppengrün. Wir haben uns natürlich über alles unterhalten, nur nicht über das Suppengrün. Mhm. Und dann war ich schon in West-Berlin und da kam der Berliner Humor, Gott sei Dank, es war, glaube ich, ein türkischer Obstverkäufer. Da gehe ich in ein Obstgeschäft und da liegen so Weintrauben, weiß ich nicht, 6,80 Mark oder mir schien es jedenfalls teuer. Und ich sage, oh, die ist aber teuer. Dann guckt er mich an und sagt, ist ja auch nicht für Sie. Und dann sage ich, Mensch, wie konnte ich das vergessen? Sie haben ja völlig recht. Entschuldigung, dass ich Sie danach gefragt habe. Sagt er, ja Mann, gerade noch so. Und dann haben wir uns ungefähr 10 Minuten vergnügt, uns zu verständigen, dass es einfach unmöglich ist, Dinge so teuer zu verkaufen im Alltag. Das ist eine bestimmte Form des Humors und der Distanz, die man dazu einnimmt.
Ich habe es auch erlebt. Ich bin kurz nach der Wende rübergefahren und sehe tatsächlich bei einer Autobahnabfahrt einen McDonald's. Denke ich, oh, jetzt gibt's hier schon einen McDonald's. Und da bin ich hin, um meinen ersten Kaffee in einem McDonald's in den neuen Bundesländern zu trinken. Und ich muss ein bisschen Schlange stehen. Und als ich drankam, haben sie tatsächlich gesagt, haben wir nicht. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann hat sie das auch noch erklärt und hat gesagt, das wurde schon so viel verlangt. Und damit war ich wieder derjenige, der etwas Falsches gemacht hat, weil ich etwas verlangt habe. Der eine verlangt Suppengrün, der andere verlangt Kaffee. Und ich hatte den Eindruck, das ist auch etwas, was die DDR kennzeichnet. Sie wollen nichts verlangen. Sie sind bescheiden auf eine gewisse Art und Weise. Ja.
Aber
das Verlangen
ernst?
Wäre was Falsches. Ja,
als ich wäre finde, ich muss über was ganz anderes lachen. Ich muss lachen, wie die den Westdeutschen beibringt. Entweder haben wir nicht, dann lachen zwei DDR-Bürger oder sie einem Westdeutschen beibringt, haben wir nicht, ja, kannst du auch mal lernen, haben wir nicht, Junge.
Ja.
Und diese Distanz, die muss doch mitgedacht werden. Zum Beispiel, was mich gewundert hat, ich war in Bochum am Theater, als im Wasserwerk in Bonn ein Rohrbruch war und das gesamte Parlament unter Wasser gesetzt war. Ich höre das früh, gehe in die Kantine und sage zu irgendeinem Kollegen, sag, stell dir mal vor, dass dieses Wasserwerk, ja, ist unter Wasser gesetzt. Und muss lachen, weil ich denke, dieser Höhepunkt der Demokratie, dieses Wasserwerk, ist ersoffen. Die gucken mich an. Die ganze DDR hätte schallend gelacht, wenn die Volkskammer im Wasserwerk unter Wasser gesetzt wird. Völlig humorlos wird alles ernst, sozusagen ohne Distanz wahrgenommen. Und das beklage ich.
Ja, vielleicht ist es ein Problem von Humorlosigkeit in Ost und West. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen DDR-Humor nicht so richtig geglaubt. Ich weiß, er spielt eine wichtige Rolle in dem Buch. Da kommen auch Polizistenwitze drin vor und sowas. Ja. Die DDR hatte diesen Humor auch nötig. Die musste mit diesem Humor diesen Spagat überwinden.
Und zwar habe ich mal eine interessante Erklärung gehört von einem israelischen Humorforscher, der erklärte, dass eben der Humor die Distanz zwischen der realen Situation und der eigenen Ohnmacht und der Macht der Verhältnisse aufhebt.
Ja.
Und das macht Humor aus. Und diesen Humor gegenüber den Verhältnissen haben die DDR-Bürger realisiert, weil sie in dieser Konkurrenz zwischen den Staaten nach dem allgemeinen konsumptionsmäßigen Vorstellung immer im Nachteil waren. Und gleichzeitig ausgestattet mit einem Glauben an eine Zukunft, der aber im Alltag ja nicht eingelöst werden kann. Das geht ja auch gar nicht. Und das wurde mit Humor bewältigt.
Oder aber mit einer Melancholie.
Ja, auch das, ja.
Ja, war es wirklich, denn Humor würde ja einen trotzigen Lebenswillen bedeuten, aber gab es nicht viel mehr Resignation? Man soll nichts verlangen.
Ich glaube insofern nicht, weil das voraussetzen würde, dass die ganze Bevölkerung im tiefen Glauben an den Sozialismus die Melancholie des Nichtgelingens zur Kenntnis nimmt. Aber die deutsche Bevölkerung in Ost und West ist ja aus den gleichen Verhältnissen erwachsen. Da waren ja nicht plötzlich 17 Millionen Sozialisten, die von der schönen sozialistischen Welt träumten. Da waren deutsche Menschen, die sich auf die andere Besatzungsmacht eingerichtet haben und die dann dachten, gut, was kann man mit den Begriffen anfangen? Das Gleiche gilt für den Westen. Da waren ja nicht plötzlich lauter demokratiesüchtige Menschen da, die bis gestern was anderes gedacht haben. Das ist ja Quatsch. Die Menschen gehen aus dem hervor, was ihr Leben ausmachte. Und da sind sie erstmal vorgegangen und da hoffe ich zum Teil mit einer großen Melancholie aus den unglaublichen Zerstörungen, an denen sie beteiligt waren, und zwar in Ost und West.
Ja, also ich hätte es ja auch gerne. Ich hätte auch gerne Beispiele von DDR-Humor, die mich überzeugen. Ich habe sogar selber Witze gesammelt aus der DDR und ich war eben nicht so richtig begeistert.
Die waren vielleicht zu hart. Also zum Beispiel dieser Witz, den ich in dem Buch auch erzähle, hast du gehört, gibt neue Personalausweise.
Ja.
Wie? Wieso? Ja, und wer kein Westgeld hat, wird Russe. Also mehr Realitätsverständnis geht nicht.
Ja, aber es ist nicht besonders humorvoll.
Das ist Humor. Das ist genau die Diskrepanz zwischen der Utopie und der Realität. Und das wird durch eine Form des Witzes aufgehoben. Das ist nicht nett. Deshalb habe ich das auch erzählt. Das ist überhaupt nicht nett. Ja. Aber es beschäftigt sich genau mit dieser Diskrepanz. Ich kenne einen jüdischen Witz.
Aber die, finde ich, haben Humor, die jüdischen Witze.
Ja, es kommt drauf an, welche. Also der, an den ich jetzt denke, den hat mir eine Freundin erzählt, wie auf einer Rampe im KZ ein SS-Mann vorbeigeht an einer Gruppe Juden und einen älteren Mann einen Schlag versetzt und der fällt zu Boden und fragt dann von unten, war das jetzt Spaß oder Ernst? Und dann sagt er, na Ernst natürlich. Und dann kommt von unten, ja, das ist gut, so einen Spaß hätte ich auch nicht vertragen oder solche Spieße vertrage ich nicht.
Mhm.
Da hat man das Problem auf den Punkt genau beschrieben, zwischen Ohnmacht und Macht. Und da bewegen sich die Witze, die jetzt mehr sind als selbstironisch.
Im Westen gab es immer die Witze, ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Russe. So fingen die Witze mal an.
Ja, klar.
Die waren auch nicht besonders gut.
Nee, die liefen vor allen Dingen in der Regel darauf hinaus, dass man überlegen ist. Und das ist eben der Unterschied zu Witzen, die mit der eigenen Ohnmacht umgehen. Und das, finde ich, war sehr wohl eine Kultur, weil in dem Systemvergleich Westdeutschland natürlich immer weiter konsumtionsmäßig auf dem Siegeszug war.
Ja.
Und da konnte die DDR nicht mitkommen. Und auch mir geht es so bei vielen Sachen, wo ich denke, Mensch, wie arrogant war man, als man da gelebt hat. Also ich merke das zum Beispiel bei so einfachen Sachen wie DEFA-Filmen. Wie hochnäsig hat man da drüber geguckt? Und wie gut sind die von heute aus gesehen, wenn man guckt, in welcher Art und Weise Fernsehfilme runtergerotzt werden, dass man es also gar nicht hingucken kann vor Dilettantismus?
Also ich habe es auch so empfunden, dass in der DDR mehr Ernsthaftigkeit war und auch mehr Realitätssinn für die tatsächlichen Schäden, die angerichtet worden sind. Die waren ja auch viel offensichtlicher. Da waren ja immer noch Gleisanlagen demontiert und man konnte noch viel mehr Ruinen sehen, als man im Westen sehen konnte.
Mhm.
Und die Malaisen und die Mängel waren viel offensichtlicher als im Westen.
Ja.
Deswegen war ich nicht so richtig überzeugt von dem Humor. Ich will aber auch nicht völlig widersprechen. Also ich sehe, dass den Menschen eine Aufgabe zugemutet wurde, Widersprüche zu überbrücken, irgendwie damit umzugehen.
Also es geht auch nicht, dass man annehmen kann, dass die DDR-Bürger die DDR gekippt haben, wenn sie vorher an solcher Identifikation gelebt haben. Sie haben eben genau nicht so identifikatorisch gelebt wie in der Bundesrepublik. Und das hat man ja bis heute. Unsere Demokratie, damit soll man sich identifizieren. Aber unsere Demokratie ist nicht mehr meine.
Das besitzanzeigende Fürwort gehört da nicht hin in unsere Demokratie.
Nein. Ja. Entweder ist es demokratisch oder besitzanzeigend.
Das kam schon mit Helmut Kohl, der von diesem unserem Land gesprochen hat, da war das schon drin, das unser. Ja, und
ja,
natürlich
klar.
Steckt es in dem Wir. Wir schaffen das, wir brauchen eine Quote.
Aber dieses Wir ist eben zugleich ausgrenzend.
Ja, natürlich.
Weil wir es sind. Und wer nicht zu diesem Wir gehört, der hat gefälligst draußen zu bleiben. Und spätestens mit der Wahl in Thüringen, da war das Wir gestorben.
Ja, und wo wir gerade vom Sterben reden. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, du wärst als Trauerrednerin geeignet.
Ja.
Wenn die DDR beerdigt würde, und zwar würdevoll beerdigt würde, dann könntest du eine Trauerrede halten. In gewisser Weise kann man dein Buch als eine Art von Trauerrede ansehen. Also
das
natürlich
stimmt.
Eine Rede, die viel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen enthält. Aber immerhin ist es ein Versuch, die DDR rückblickend mit einem gerechten Blick zu betrachten und der DDR eine gewisse Würde zu lassen. Sind denn die Ossis aufmerksamer und kritischer, wenn es um die Frage unserer Demokratie geht? Manchmal gibt es ja Töne, die sagen, die Ossis, die müssen noch ein bisschen lernen, die haben noch einen Nachholbedarf. Andere wiederum sagen, ja, die Ossis sind besonders vorgebildet, was den kritischen Umgang mit der Herrschaft betrifft. Und sie haben, wenn ich dir folge, gelernt, mit Humor auf die Dinge zu reagieren. Meinst du, dass die Ossis eher zurückgeblieben sind in der Einschätzung politischer Situation oder sind die uns voraus?
Ich würde sagen, sie sind uns auf jeden Fall voraus, weil sie die Problematik von Macht und Ohnmacht besser im Sinn haben und auch genauer beobachten. Was soll ein Begriff wie Demokratie, wenn der Einzelne permanent seine Ohnmacht erfährt und seine Stimme zur Wahl abgeben darf, aber dann nicht mal die Wahl hat? Dadurch verkommt die ganze Politik zu einer Art absurden Theater. Und das nehmen die Leute wahr, weil sie ja wahrnehmen, dass sie immer weniger verdienen, dass ihre Möglichkeiten, sich für etwas zu entscheiden, immer geringer werden. Und das spürt ja jeder. Man kann doch gucken, wer traut sich denn heute noch ein Unternehmen zu gründen? Welches Ausmaß an Bürokratie wird über die Menschen ausgeschüttet? Für wen funktionieren diese Systeme, außer für große Konzerne?
Und da würdest du sagen, in deiner Trauerrede auf die DDR, da könnte man die DDR loben, weil sie ein Bewusstsein hatten für die Ohnmacht des Einzelnen.
Genau, sie hatten ein Bewusstsein für die Ohnmacht, aus der die DDR selbst erwachsen ist.
Ja.
Und zwar bereits mit ihrer Gründung. Die DDR war die ohnmächtige Gründung auf die Gründung der Bundesrepublik.
Ja, die ja zuerst erfolgt ist.
Genau. Und weil die Bundesrepublik gegründet wurde, wurde die DDR als Antwort gegründet. Sie hatten gar keine andere Chance. Und das ist ja schon ein Akt der Ohnmacht.
Ja, Stichwort Ohnmacht, da ist mir noch was aus deinem Buch aufgefallen, was ich mir mit zwei Rotstiften angestrichen habe. Und zwar sprichst du von der Ohnmacht des Zuschauers. Der Ohnmacht des Zuschauers, der ständig konfrontiert wird mit Weltnachrichten, mit Elend, auf das er reagieren möchte. Und das kann aber gar nichts machen. Nicht nur, dass er nicht wählen kann, er kann auch nicht helfen, wenn da irgendwelche Kriege passieren auf der Welt. Und diese Ohnmacht, zu der wir ständig verurteilt sind als Konsument, die, jetzt kommt der Gedanke bei dir, kann dazu führen, dass diese Ohnmacht sich umwandelt bei dem Einzelnen, der jetzt gerne ein Machtgefühl haben möchte. Und dieses Machtgefühl kann er haben, wenn er denunziert.
Ja.
Dann ist er derjenige, der mächtig ist.
Genau.
Dass also dieses Denunziantentum zusammenhängen könnte mit dem Ohnmachtsgefühl, das wir haben, wenn wir Zuschauer des Weltgeschehens sind.
Das stimmt. Und das wird ja auch permanent verlangt. Und zwar sollst du bei der Macht denunzieren. Und dann hast du für eine Sekunde die Möglichkeit des Machtgefühls.
Und das ist vielleicht auch das, was heute die Leute umtreibt.
Die Staatssicherheit war nie so repressiv wie heute die EU. Also die EU-Sanktionslisten sind eine neue Form der Repression.
Ganz neue Qualität. Oder Qualität möchte man gar nicht sagen, Dimension. Ja.
Ja, das ist etwas, das gab es ja nicht. Natürlich gibt es auch Denunzianten in der DDR, das will ich damit nicht sagen. Aber ich kenne niemanden, der nicht auch eine gewisse Solidarität mit dem Underdog hatte. Das, was hier passiert, dass mitten unter uns Menschen ihre Daseinsform faktisch entzogen wird, Also, weil du kannst in dieser Gesellschaft ohne Bankkonto nicht überleben. Du kannst es als Obdachloser versuchen. Aber das ist auch alles. Das heißt, es werden Menschen bei vollem Bewusstsein in die Obdachlosigkeit gezwungen. Wenn dieses Debanking durchgeführt wird und keine Solidarisierungsmöglichkeiten da sind, verhungern die Menschen mitten im Supermarkt. Es ist eine solche Form von Isolationshaft inmitten der Öffentlichkeit. Das zuzulassen und nicht täglich dem Aufschrei von Millionen, die dagegen aufstehen, Gehör leisten zu müssen für die Regierenden, ist unmöglich. Ich kann mich gar nicht genug empören
darüber. Ja, man empört sich über die Stasi damals und schweigt zu dem, was heute passiert.
Ja, und das, was heute passiert, ist eine völlig andere Qualität. Nicht nur der gejagte Rentner, nicht nur die Anwälte, die sich an irgendwelchen mehr oder weniger beleidigten Politikern dumm und dämlich verdienen, nicht nur an der Tatsache, dass im Grunde genommen die Strategie der kognitiven Kriegsführung durch EU-Gesetze umgesetzt wird. Und zwar umgesetzt als Strafe.
Ja.
Das, finde ich, ist so empörend gegen jedes bürgerliche Rechtsverständnis, dass eigentlich die Welt aufschreien müsste. Damit verliert die EU jede Berechtigung, über irgendein System kritisch sich zu äußern. Also mich empört das wirklich zutiefst.
Man
weil
hört
das
es
ist auch schon
merkt
mehr
es
als Denunziation. Das ist
Vernichtungswille.
Ja, das ist ein wirklicher Vernichtungswille, der dahinter steht. Und das darf man nicht zulassen. In meinen Augen müssten die Bürger Brüssels, wie gesagt, zu Tausenden zur Wohnung von Jacques Beau spazieren.
Und ihm eine Scheibe Brot geben.
Ja, und in Berlin müssten wir alle zu Hüseyin Doğru wandern und ihm was schenken und seinen Kindern gleich mit. Es ist unglaublich, weil sind wirklich Mittel gefunden, Menschen, ohne sie zu verhaften,
zu isolieren,
töten.
Ja.
Letztendlich. Wenn das wirklich umgesetzt wird, ist das ein Todesurteil. Und das mal so eben auf die Liste geschrieben, weil es dem Europäischen Rat so gefällt. Sie finden sich nicht richtig verstanden.
Ja, und es hängt auch noch damit zusammen, dass sich diejenigen, die da jetzt isoliert werden, nicht so zum Krieg geäußert haben, wie sie sich hätten äußern sollen. Also die Schuld auf Seiten von denjenigen, die jetzt getroffen sind von dem Urteil, die ist ja gar nicht einleuchtend.
Überhaupt nicht, nein. Überhaupt nicht.
Also, ich komme nochmal zurück auf deine Rolle als Grabrednerin. Du hast also schon, warum nicht?
Klar, das war jetzt eine Grabrede auf die EU.
Nein, das war keine Grabrede auf die EU, weil die EU ist ja noch nicht tot.
Sondern, stimmt, ja.
Wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf die DDR, was ich meine, was du versuchst in deinem Buch zu tun und was du versuchen würdest zu tun, wenn ich dich jetzt zu einer Grabrede verdonnern würde, obwohl ich ja finde, dass das Buch ja schon so etwas ist wie eine Grabrede, bedeutet ja, den Menschen in der DDR ein bisschen was von dieser Würde zu verleihen. Deshalb auch dieser große Auftakt mit Antigone.
Ja.
Es geht ja um die Würde des Toten.
Mhm.
Und was man über die Toten Gutes sagen kann, man soll ja über die Toten nichts Schlechtes sagen.
Stimmt.
Das möchte ich doch nochmal zum Schluss zusammengefasst hören.
Ja.
Was kann man Gutes über die Toten sagen?
Dann kann man sagen, dass dieser unglaubliche Aufbauwille, der Wille an etwas Positives anzuschließen in der deutschen Geschichte, der Wille, alle Menschen mitzunehmen in eine Reise des Lebens und nicht des Tötens, dass der DDR eine unglaubliche Berechtigung verleiht. Auch gegen den Druck von außen, weil sie ja von Anfang an angezweifelt wurde. Und dieses Anzweifeln umzusetzen in eine Aufbauleistung ist auf jeden Fall bewunderungswürdig. Und in dieser Auseinandersetzung niemals die Kritik oder Auseinandersetzung mit sich selbst zu vergessen. Das Interessante daran ist, dass eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Es gab keine Aufführung, die abgesetzt wurde ohne Widerspruch. Das ist in der Bundesrepublik keineswegs so. Hier wird ständig Identifikation mit der Macht gelebt. Nicht gepriesen, gelebt. Und in der DDR wurde die Identifikation mit der Macht gewünscht, aber nicht gelebt. weil eine andere Selbstreflexion vorhanden war. Also es gab eine Vorstellung von Gesellschaft und es gab eine Vorstellung von Entwicklung. Und damit gibt es eine Vorstellung von einer Kritik an dem Ist-Zustand. Und in der Bundesrepublik gibt es eigentlich nur eine Vorstellung der Repräsentation.
Und der Alternativlosigkeit.
Und der Alternativlosigkeit, ja, in der neueren Zeit. Und die Alternativlosigkeit schafft sich jetzt ihr eigenes Unterdrückungsinstrumentarium durch Denunziation und Sanktionslisten.
Oh weh.
Ja, ich finde, das ist ein Oh weh.
Liebe Gabriele Giese, ich bedanke mich sehr für deine Worte, für deine Grabrede, die ich dir abgeluchst habe. Ich bin selber ein halber Ossi und habe es mit toten Ohren gelesen, das Buch. Ich sage nochmal, wie es heißt: Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden, von Gabriele Giese. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Kontrafunk an jedem Sonntag um 15 Uhr, um 20 Uhr und um 23 Uhr. So habe ich das bisher gesagt, doch das wird sich ändern. Es war auch nicht immer so. Die getreuen Hörer werden sich erinnern, dass Unter Freunden früher am Donnerstag lief und so wird es auch wieder werden. Liebe Hörer, halten Sie den Sendeplan im Auge. Ich vertraue den aufmerksamen Hörern des Kontrafunks, dass sie sich zurechtfinden und dass wir uns nicht aus den Augen und aus den Ohren verlieren. Deshalb weise ich noch einmal auf die Möglichkeit hin, die Sendung nachzuhören und sich so den Sendetermin auszuwählen, der einem am besten passt. Dafür werden die Sendungen archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt. Sie können sie leicht im Menü vom Kontrafunk finden. Diesmal habe ich mit Gabriele Giese gesprochen, die aus einer redenden Familie stammt. Und in ihrem Buch mit dem Untertitel »Gibt es noch eine deutsche Frage?« und auch in diesem Gespräch so viele Fragen in den Raum geworfen hat, dass ich mit einem Zitat von Bertolt Brecht aus »Der gute Mensch von Sezuan« abschließen will. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Für mich blieb noch die Frage, mit welcher Musik ich die Sendung ausklingen lasse. Ich hatte Gabriele Giese als Grabrednerin vorgestellt, doch ich wollte keine Trauermusik und habe mich für ein Wiegenlied entschieden, denn zu jedem Ende gehört auch ein neuer Anfang. Ich wollte nicht, dass ein Gefühl von Enttäuschung am Schluss steht. Und so hören wir nun Lullaby von Goran Bregovic und mit diesen vorsichtig freundlichen Tönen verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.